Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von Top Agrar. Ich bin Katrin Hingst und ich treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. Seien Sie mutig, seien Sie experimentierfreudig, seien Sie unlogisch. Das rät Jakob Lipp, selbst Nebenerwerbslandwirt in Oberbayern, Berufskollegen. Nach vielen Jahren als Mentalist und Zauberkünstler hat er sich heute als Vortragsredner und Motivationscoach einen Namen gemacht. Im letzten Jahr kam sein erstes Buch auf den Markt. Über all das wollen wir heute sprechen und sagen herzlich willkommen. Herr Lipp, herzlich willkommen zu unserem Bäuerinnen-Podcast. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und ich darf Ihnen gleich verkünden, dass Sie der erste Mann sind in unserer Runde hier und dass wir uns darüber noch mal viel mehr freuen. Also herzlich willkommen nach Oberbayern, glaube ich, ne? Wenn ich
genau
richtig bin.
Schönen guten Tag, Frau Hingst. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Wie Sie gesagt haben, ich komme aus Oberbayern, wirklich aus dem Süden von Deutschland. Ich bin in der Region, das ist in Salzach, das ist ein Stück oberhalb von Chiemsee. Ich, wenn aus dem Fenster schaue, sehe ich wirklich auch die Bergkette. Und ich bin wirklich so erfreut, dass ich bei Ihnen dabei bin. Ich habe schon von Ihnen gehört, glaube ich, dass ich der erste Mann jetzt bin in Ihrer Podcast-Folge. Und ja, vor mir, glaube ich, wirklich viele, viele starke Frauen. Und deswegen freut es mich umso mehr.
Wunderbar. Helle, wie ist die Stimmung? Alles okay bei Ihnen soweit?
Die Stimmung ist gut. Die letzten Wochen hatten wir jetzt wirklich sehr viel Regen hier bei uns in Bayern. Gott sei Dank auch, denn die Natur hat es auch gebraucht. Auch der Wald hat es gebraucht. Draußen wächst es jetzt wirklich richtig. Und nächste Woche werde ich schon beim Weizen die GPS-Ernte durchführen. Und danach wird sofort Winterkümmel gesät.
Okay, na dann sind Sie ja schon weit fortgeschritten. Herr Lipp, also es kam jetzt ja dazu, dass Sie hierzu in unserem Podcast eingeladen wurden. Das ging zurück auf meine Kollegin Frau Bröker, die vor einigen Jahren über Sie ein Porträt geschrieben hat. Damals waren Sie, also in vier Jahren kann viel passieren, damals waren Sie Nebenerwerbslandwirt und haben als Zauberkünstler sind Sie durch Deutschland getingelt sogar auch und haben da Ihr zweites Standbein aufgebaut. Wie geht es der Zauberei heute, vier Jahre später?
Also ich blicke immer noch gerne auf die Zeit zurück. Es hat sich einiges getan. Ich bin nicht nur durch ganz Deutschland getingelt, sondern auch, wie Sie gesagt haben, durch Österreich, durch Schweiz, Italien, Liechtenstein, also wirklich fast halb Europa. Und es hat sich einiges getan, weil kurz nachdem Ihre Kollegin bei mir war, mit dem Interview, das war 2016, habe ich dann 2017 eigentlich ja, das Größte erreicht, was ich erreichen konnte. Das war Künstler des Jahres, ich war Metallist des Jahres. Und dann habe ich gewusst, nach über 20 Jahren Bühne, ich möchte nochmal einen nächsten Step gehen und habe jetzt den Fokus dann mehr auf Vorträge gerichtet, wo ich wirklich Menschen helfen kann, unterstützen kann, wo ich Firmen was zurückgeben kann von meinem Erfahrungsschatz. Aber ich blicke immer natürlich noch gerne auf meine Zeit zurück, wo ich wirklich auf der Bühne stand und Menschen begeistert habe.
Mentalist des Jahres, sagen Sie. Wer hat Ihnen diese Auszeichnung verliehen?
Das kommt vom Gedo Verlag. Das ist praktisch, das ist ein Verlag praktisch, der jedes Jahr praktisch die Künstler des Jahres auszeichnet. Und ich in meiner Sparte praktisch habe hier den Preis abgeräumt. Und es war für mich natürlich sehr, sehr emotional, wenn du natürlich dann nominiert wirst und dann auf der Bühne stehst und dann auch diesen Preis bekommst.
War das für Sie überraschend oder haben Sie die Zauberei mit so einer Ernsthaftigkeit auch betrieben vorher? Ja, dass das eigentlich die logische Konsequenz oder dass das schon ein Schritt war, der erwartbar war
sozusagen? Nein, erwartbar war es nicht. Es war überraschend schon, weil natürlich ich eine riesengroße Konkurrenz hatte. Und die Konkurrenz ist natürlich in ganz Deutschland, in fast halb Europa, im deutschsprachigen Raum. Und da war die Nominierung schon für mich eigentlich eine riesengroße Überraschung, ein großer Erfolg. Aber dass ich dann noch wirklich auch den Titel mit nach Hause nehme, ja, das war ein emotionaler Ausbruch dann bei mir.
Aber man kann sich das nicht so vorstellen, dass da dann ein Zaubererwettbewerb oder ich meine, ich glaube, Zaubern greift zu kurz. Ne? Ich glaube, es geht um Illusionen, es geht darum, die Leute zu überraschen. Können Sie es mir erklären nochmal vielleicht, bevor wir weitergehen?
Ja, genau. Ich benutze auch das Wort Zauberei schon lange nicht mehr. Und ich denke, ich war auch nie der klassische Zauberer. das Ziel war immer, dass ich mein Publikum begeistere. Und deswegen habe ich immer viel mehr die Wörter Magie verwendet und die Wörter Illusionen und die Wörter wie Mentalmagie. Denn ich habe eigentlich gar nichts groß vorgeführt. Mein Pakt war immer, die Menschen zu begeistern. Und zwar allein durch das Lesen der Körpersprache, durch unbewusste Gesten, die ich wahrnehmen kann von den Menschen, vom Publikum, wo ich die Mimik gelesen habe. Und damals praktisch wurde meine Show, das war das Grundgerüst meiner Show. Also ich habe praktisch weniger vorgeführt, sondern eigentlich mit dem Publikum gearbeitet. Und das war, glaube ich, auch mein Steckenpferd, wo auch meine Stärke drin lag.
Ja. Ja, meine Kollegin Reingart haben Sie auch verblüfft damals in dem Interview, als Sie genau ihr eine, ich glaube, es war eine Karte aus einem Skatkartenspiel, die sie irgendwie sich gezogen hat und die sie dann, also ohne mit der Wimper zu zucken, wussten sie sofort, welche Karte das war, die sie gezogen hatte. Und sie hat es nicht verstanden, wie es dazu gekommen ist, ne? Also
Ja,
sie hat es nicht begriffen.
genau, und das
Genau.
ist das, ich arbeite natürlich auch sehr viel mit Risiko. Denn nur wenn ich Risiko eingehe und es wird dann auch belohnt, ist halt der Überraschungseffekt viel, viel größer. Und
Ja.
wichtig ist, Gegenüber muss sich darauf einlassen, er muss Erfolg haben, er muss wissen, ich meine es gut, das Ganze ist ein Pakt, nenne ich es auf Augenhöhe, ein gegenseitiges Vertrauen. Und nur dann kann ich auch wirklich das Beste aus der Vorführung herausholen fürs Publikum. Und um das geht es. Der andere praktisch muss wissen, ich meine es gut mit ihm, er muss sich darauf einlassen können und das war ganz wichtig.
Okay, das heißt aber, Sie wissen auch nicht immer, ob oder wussten auch nicht immer, ob ein Trick funktioniert.
Nein, also erst einmal das Wort Trick verwende ich nie, weil es ist für mich, es ist ein Gedankenexperiment, es ist für mich eine Arbeit, wie vielleicht jede andere Arbeit genauso. Und ich arbeite gern mit Risiko. Und deswegen auch passieren auch öfters, und sind auch öfters Fehler passiert. Und ich denke, das ist genau das, die Fehlerkultur bei uns, die ist leider noch zu schwach ausgeprägt. Wenn ich auf der Bühne einen Fehler mache, dann ist der passiert. Ich habe keine andere Chance mehr. Und ich weiß noch ganz genau, das war bei einer richtig großen Bank. Ich stand auf der Bühne, mein größtes Experiment ging schief. Und danach kam der Vorstandsvorsitzende zu mir und sagt: Herr Lipp, wir sind so froh, dass Ihnen auf der Bühne ein Fehler passiert ist. Weil
Ach.
genau das ist bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Problem. Sie meinen, sie dürften keine Fehler machen. Und deswegen werden wir in der Entwicklung des Unternehmens so gebremst, weil die nur das tun, was sie sicher können. Und sie trauen sich keine neuen Aufgaben zu. Und jetzt sind wir alle gerade in so einem Change-Prozess. Also vieles verändert sich. Und wir machen viele Fehler und wir werden viele Fehler machen. Nur wenn ich es mir nicht zutraue und wenn ich nicht zu meinen Fehlern stehe, dann habe ich keine Chance, den nächsten Step zu gehen. Ich habe Ihnen vorhin erzählt, ich sehe jetzt nächste Woche, übernächste Woche spätestens den Winterkümmel aus. Habe ich
Ja.
noch nie gemacht. Zum ersten Mal, dass ich Winterkümmel aussehe. Ich habe eine riesengroße Freude. Warum soll ich es nicht tun? Ich probiere es.
Ja, und dieser Winterkümmel, ist das eine Zwischenfrucht oder ist das, spekulieren Sie darauf, dass Sie Kümmel ernten Ende des Jahres? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Genau, das ist Hauptfrucht und wird nächstes Jahr vermutlich im Juli geerntet. Und
Ja.
genau, und wird jetzt angesät. Und ich freue mich sehr drauf. Habe noch keine große Ahnung von Kümmel, aber eine Dame aus der Region hat mich hier schon mal als Kümmelpapst bezeichnet, wo ich sage, sehr, sehr gerne. Habe so noch nicht die Erfahrung damit, aber ich probiere es. Und ich glaube, dafür bin ich auch bekannt. Ich probiere gerne Dinge aus, weil nur dann
Ja.
kann ich lernen, habe Freude daran. Und man kann meinen Erfahrungsschatz erweitern.
Damit haben Sie jetzt schon ganz geschickt umgeleitet auf Ihre Weiterentwicklung, also dass Sie eben nicht bei der Zauberei oder bei der Illusion stehen geblieben sind. Auch zum Thema Fehlerkultur haben Sie gerade schon was gesagt, denn es ist ja weitergegangen, ne? Also Sie sind nicht da stehen geblieben. Sie haben gesagt, Sie haben Ihren Peak erreicht oder haben das erreicht, was man erreichen kann als Mentalist, sind Mentalist des Jahres geworden und haben dann gedacht, so. Und jetzt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie
Ja,
geht's jetzt weiter?
genau. Es war damals schon 2017, 2018, wurde ich schon angesprochen von Unternehmen, die gesagt haben: Herr Lipp, kommen Sie doch mal zu uns.
Mhm.
Und Können Sie uns das, was Sie auf der Bühne praktisch sehen, aus den Menschen herauslesen, diese Kommunikation, können Sie das auch bei uns im Unternehmen anwenden? Das heißt praktisch, das waren Entscheider von bekannten Marken und Konzernen, das waren Führungskräfte und die haben mich schon damals geholt für Vorträge und für Coachings in ihre Unternehmen. Und damals ging es schon um das Thema, die meisten setzen ihr Steckenpferd auf die Digitalisierung, aber leider bleibt dann der Mitarbeiter, der Mensch oder die Kommunikation mit den Kunden bleibt dann oft im Hintergrund. Und da hätte man so ein großes, enormes Potenzial, was man hier für den Erfolg noch ausschöpfen könnte. Und dort praktisch habe ich angesetzt und habe meine ganze Erfahrung und mein Wissen aus den Veranstaltungen weitergegeben und habe dort viele Vorträge gehalten. Und das war also der Schritt hin zum Keynote Speaker, zum Gastredner, wo ich jetzt eingeladen werde bei Verbände, bei Konzerne, bei Unternehmen, bei Firmen, die mich holen für die Tagungen, für die Kongresse oder für die Versammlungen.
Und haben Sie gleich sofort gedacht, boah, ja, das ist eine richtig gute Idee und das passt genau und da, genau da kann ich ansetzen, als es darum ging, dass Sie die ersten Vorträge hielten? Oder war auch ein bisschen Skepsis und Zögern dabei bei Ihnen?
Nein, Skepsis und Zögern nicht. Also irgendwo auf der Bühne zu stehen oder praktisch eine Tagung zu leiten, das war nie das Problem. Das hat sogar richtig Freude gemacht. Das Thema war sicher dann immer, dass sie noch mehr auf die Firma, auf das Unternehmen eingehen muss. Aber ich denke auch, das ist auch meine Stärke, zuzuhören und zu wissen, wo brennt's, wo kann man den Finger in die Wunde legen und wo ist das größte Potenzial, was man da ausschöpfen könnte und wo kann man wirklich ansetzen. Ich glaube, das war für mich dann mehr so etwas wie eine Herausforderung, die wirklich große Freude gemacht hat und wo ich mich nochmal wirklich reingearbeitet habe. Aber das war nie das große Gutgefühl, sondern immer ein schönes Gefühl, weil man hat ja sofort den Erfolg gesehen und es kam mir immer sehr viel Feedback zurück.
Und die Thematik Ihrer Vorträge, ist die immer gleich oder ist das unterscheidet sich das? Also ich glaube, es geht ja schon um Mitarbeiterentwicklung und um wie kann ich die Kommunikation verbessern? Sage ich das jetzt richtig so? Oder ist
Ja,
das
genau, genau so. Und ich glaube nicht nur die Kommunikation, sondern auch schon mal die Einstellung. Deswegen heißen auch meine Vorträge, die haben verschiedene Titel. Es sind auch verschiedene Vorträge. Zum Beispiel ein Vortrag, der heißt das Mindset. Also wirklich praktisch jetzt im Change-Prozess, in Veränderungsprozessen. Wie stehe ich mit meinem Mindset zu diesen Prozessen? Mache ich das, was ich immer getan habe? Oder bin ich offen für Neues? Wir haben sie jetzt gesehen in den letzten Monaten, im letzten Jahr mit Corona, wie sehr sich natürlich dann die Unternehmen anpassen mussten an die neuen Prozesse. Dann das Thema Mut ist bei mir ein großes Thema, den Mut zu haben, Neues zu tun. Das hört sich jetzt ganz, ganz einfach an. Aber Sie glauben nicht, egal ob jetzt im Unternehmen oder auch bei mir in der Landwirtschaft, es ist extrem. Du machst was Neues. Und alle anderen praktisch schauen dich mit großen Augen an und sagen, Jakob, du bist mutig, weil du das und das tust. Dann sage ich, ja, aber was kann denn passieren? Im schlimmsten Falle praktisch kann es nicht funktionieren. Aber wenn ich es nicht gemacht habe, dann habe ich die Erfahrung nicht und habe ich dann auch den Erfolg nicht und die Freude daran nicht. Und es macht ja eine große Freude, was Neues zu tun.
Stichwort Winterkümmel. Da
Genau.
sind wir wieder. Genau.
Genau.
Also Ihr eigenes Mindset ist so, dass Sie gerne was Neues anfangen und gerne mutig sind und
Ja, es ist
das auch einfach können. So.
sehr, sehr gerne, Frau Hinks, weil genau um das geht es. Ich habe ausprobiert Leindotter, ich habe Leinsamen ausprobiert, ich habe die blaue Lupine angesät, jetzt zum Beispiel im landwirtschaftlichen Bereich. Und das waren alles, wie gesagt, schöne, schöne Jahre, die ich nie vermissen möchte. Ich habe auch gute Erträge gehabt, aber auch beim Unternehmen. Ich gehe oft rein und lerne im Unternehmen das unlogische Denken. Also weg vom logischen Denken, sondern hin zum unlogischen Denken, dass wirklich jeder Mitarbeiter seine Ideen, die er praktisch einbringen möchte, auch einbringen darf und kann. Ob die dann verfolgt werden oder nicht, aber er muss sie aussprechen dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder ein anderer Vortrag heißt auch, Chancen sehen und Chancen nutzen. Wenn man die Chancen nicht sieht, kann man sie auch nicht nutzen. Nur man muss sie auch sehen. Nur wenn ich mit dem Tagesgeschäft so voll bin, dass ich nicht mehr links und rechts schauen kann, dann habe ich gar keine Chance.
Das ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema für unsere Hörer und Hörerinnen. Also Chancen sehen und Tagesgeschäft ist so voll, dass
Richtig.
man in seinem eigenen, ja, in seiner Arbeit ertrinkt und nicht mehr viel darüber hinaus wahrnehmen kann oder auch verändern kann. Was raten Sie denn dann den Führungskräften und den Unternehmen, um da Platz und Raum für zu schaffen?
Also wichtig ist wirklich mal zuerst mal, dass alle im Unternehmen ihre Ideen, ihre Vorschläge, ihre Visionen wirklich sagen dürfen. Dann natürlich auch, dass die Konfliktbewältigung im Unternehmen wirklich offensiv dargestellt wird, dass man auf alle Fälle lösungs- und problemorientiert arbeitet. Und apropos Probleme, viele Unternehmen haben immer so ein Center oder eine Abteilung für Reklamationen, für Probleme. Aber machen wir doch mal eine Abteilung, die nur dafür zuständig ist, dass sie Kunden begeistern. Das wäre genau das Gegenteil. Ich reagiere gar nicht auf die Probleme, sondern ich versuche, die im Vorfeld gar nicht entstehen zu lassen, sondern ich habe eine Abteilung, die nur dafür zuständig ist, dass ich die Kunden im Vorfeld schon begeistere. Das wäre klasse. Das wäre eigentlich das, wo wir darauf hin möchten.
Herr Lipp, welchen Einfluss haben Ihre beiden früheren Berufe? Also wir haben es jetzt gerade schon angerissen, ne? Also der Mentalistenberuf und der Beruf als Landwirt. Welchen Einfluss haben die heute auf Ihre Tätigkeit und auch auf Ihre Klugheit oder Weisheit, solche Probleme irgendwie anzugehen?
Also für mich haben die einen ganz großen Einfluss, weil ich habe Dinge gelernt, die ich jetzt mir auch weitergeben möchte. Und ich sage es mit drei Wörtern. Das ist, glaube ich, die Flexibilität. Das ist der Mut. Und ganz, ganz wichtig für mich, der dritte Punkt, das Vertrauen in mich, dass ich weiß, ich kann das tun, ich darf das tun, ich möchte das tun und ich tue es auch.
Und dieses Vertrauen, das ist Ihnen mitgegeben. Das haben Sie einfach schon immer gehabt? Oder
Nein,
haben
das
Sie
habe ich
sich das?
sicher. Nein, ich bin von der Erziehung her, glaube ich, auch in den ersten Jahrzehnten, glaube ich, habe ich es nicht gehabt. Das habe ich mir selbst aneignen müssen. Und ich denke auch, ich war über 2000 Mal auf der Bühne gestanden. Ich habe 1 Million Menschen begeistert, wenn ich so sagen darf. Ich war auf vielen Tagungen, Kongressen, auf Veranstaltungen. Und ich glaube, das Vertrauen habe ich mir arbeiten müssen. Und zwar, dass ich weiß, ich kann mich da auf die Bühne stellen und man hört mir zu, weil ich was zu sagen habe, weil ich was mitgeben möchte und weil ich es auch gut meine. Also das ist so, ich will ja nichts drüber stülpen über jemanden, das ist meine Meinung, sondern ich will ja jemandem helfen, wenn ich ihm praktisch wertvolle Tipps gebe, wie er erfolgreicher sein kann. Und um das geht es, das Vertrauen praktisch, das habe ich erst erlernt in den letzten 2 Jahrzehnten.
Welche Rolle spielt der Hof dabei? Also für Sie in Ihrem Leben, ist das Ihr Rückzugsort, Ihre Erdung?
Das haben Sie wunderbar beschrieben. Das ist genau das. Es ist der Rückzugsort. Ich sage es immer auch sicher auch eine Mischung aus einmal Glamour und einmal wieder die Erdung an der Ackerfläche. Aber auch der Hof für mich, das ist der Grund und Boden, der mir gehört als Lebensgrundlage. Und da habe ich auch Verantwortung. Und die habe ich gerne. Und das Thema natürlich auch Natur kommt dazu, weil näher an der Natur kann ich nicht sein, als wenn ich täglich beim Fenster rausschaue oder auch rausgehe auf meine Flächen und wirklich sehe, was die Natur gerade hier für wunderbare Entwicklung nimmt. Ich weiß, vor einigen Jahren, da hatte ich Leinsamen. Und wenn du am Vormittag rausgehst und vor dir ein Feld blau blüht mit Lein, schöner geht's doch nicht.
Ja, das stimmt. Hatte das jetzt während der Corona-Zeit, die ja noch nicht ganz vorbei ist, aber irgendwie geht es uns ja gerade allen besser damit, hatte das für Sie da eine besondere Bedeutung? Denn ich könnte mir vorstellen, Sie haben viele Vorträge gehalten.
Genau, also in der Corona-Zeit war es so, dass dann die Vorträge und die Coachings, die wurden dann online gebucht.
Okay, toll. Das ist ja schon mal super.
Genau. Aber wie Sie sagen, der Hof war für mich natürlich auch der perfekte Ort, weil ich weiß, ich habe hier sicher ja, fast eine privilegierte Lage. Wir haben alle praktisch leben in einem großen Hof, wir haben ein großes Dach über dem Kopf, wir haben natürlich viele Räumlichkeiten, wo wir uns entfalten können, wo wir unserer Arbeit nachgehen können, was sicher viele Menschen natürlich in der Corona-Zeit, während des Lockdowns, nicht hatten. Und ich glaube, da müssen wir in der Landwirtschaft, die alle am Hof arbeiten, sicher auch es schätzen, dass wir trotzdem vielen Dingen nachgehen konnten, wo uns sicher anderen wahrscheinlich, die uns fast neidisch sind. Wir können die Türen aufmachen, können ausgehen, können uns frei bewegen und das während des Lockdowns. Und da muss ich sagen, damals sicher wir, also in der Landwirtschaft sicher, hatten es wirklich, glaube ich, noch gut.
War denn diese erzwungene Entschleunigung, die wir alle erlebt haben, die sicherlich auch Sie erlebt haben, war das der Auslöser dafür, ein Buch zu schreiben, Herr Lipp? Denn gleich wollen wir über Ihr Buch sprechen.
Also als Corona begann im März 2020, da war es so, dass mein Buch schon zu fast 70% fertig war.
Ah, okay.
Ich weiß noch, ich habe zu schreiben begonnen vor vielen, vielen Jahren. Das war mal auf einer Zugfahrt, glaube ich, nach Mannheim. Im Zug habe ich dann angefangen und dachte mir, Mensch, jetzt starte ich mit meinem Buch. Dann habe ich dann wieder alles mal weggelegt, lange Zeit. Habe dann 2019 angefangen und als Corona begann, war ich eigentlich schon, ja, nicht fast fertig, aber fast, ja, hatte ich das meiste und habe ich dann letztes Jahr im Sommer dann mein Buch fertig geschrieben und es kam dann heuer jetzt im April auf den Markt.
Genau, und ich habe es hier vor mir liegen. Es heißt Kommunikative Kompetenz, 36 Mentalistenkniffe für Führungskräfte. Und ich habe auch reingelesen und als erstes habe ich mich gefragt, Herr Lipp, haben Sie das Buch selber geschrieben? Haben Sie wirklich, ist das Ihre Schreibe? Denn es ist ganz schön und toll lesbar. Also Kompliment von einer Journalistin.
Vielen lieben Dank, Frau Hinks. Das Thema was ich gemacht habe, ich habe sehr viel über Diktiergerät aufgenommen.
Ja.
Weil ich weiß, dass ich sicher auf der Bühne, ich komme ja nicht vom Sprechen. Das heißt natürlich, ich habe das auch praktisch genutzt, dass ich praktisch Teile in meinem Buch vorher gesprochen habe und das dann praktisch aufgeschrieben habe. Und ich muss sagen, wichtig ist natürlich dann auch diese ganzen Korrekturphasen, die man hat. Da werden viele Artikel oder viele, viele Kapitel, die man dann auch mit drei, vier, fünfmal umschreibt. Also es ist richtig viel Arbeit.
Ja, aber das ist auf jeden Fall ein super Ansatz und das ist ihm richtig gut gelungen. Also man fängt an zu lesen und man ist sofort gefesselt. Also das hat offensichtlich gut funktioniert mit dem Gesprochenen, das einfach in den Text zu überführen.
Genau, man kann
Toll.
das Gesprochene nicht eins zu eins dann aufschreiben, aber fast. Und das ist, ich komme vom Sprechen, also sprich von der Bühne. Und das war dann für mich der Auslöser, dass ich sage, Mensch, ich spreche praktisch mein Buch und was ich spreche, dann schreibe ich auf.
Das heißt, Sie wollen den Lesern helfen, also Kommunikationskompetenzen vermitteln und an, dass man sich auf alte Tugenden besinnt, ne, würde ich mal sagen. Also ganz besonders angesprochen hat mich das Kapitel gleich das erste mit der zum Thema Aufmerksamkeit und Smartphone, wo Sie sagen, wo Sie berichten, wie sehr sich unsere Aufmerksamkeitsspanne verändert hat und eigentlich schon direkt im ersten Kapitel darauf abzielen, dass man sich selber und sein eigenes Verhalten hinterfragt. Denn ich glaube, das Smartphone kann sich niemand, also kann niemand aus seinem Alltag mehr komplett ausschließen. Und trotzdem braucht man Grenzen dafür, ne? Also es
Sie sprechen mir aus dem Herzen, das sind die alten Tugenden, die aber jetzt wieder richtig modern werden. Und zwar wirklich in der Kommunikation, die Aufmerksamkeit zu fördern. Wir schauen uns das Ganze mal an. Die Aufmerksamkeit der Menschen, die hat sich in den letzten Jahren drastisch reduziert. Ist jetzt kein Scherz. Es gibt eine Studie von Microsoft sogar, dass die Aufmerksamkeit der Menschen, die ist geringer als die eines Goldfisches. Jetzt werden viele von Ihnen wahrscheinlich lachen. Ich glaube, mittlerweile ist wirklich der Mensch irgendwie von 12 Sekunden noch vor 10 Jahren oder was auf 8 Sekunden und der Goldfisch hat eine Aufmerksamkeit von 9 Sekunden. Also
Ach Mann.
Goldfisch, der salopp gesagt im Wasserglas rundherum schwimmt und sonst keine große Aufgabe hat, hat eine größere Aufmerksamkeitsspanne als wir Menschen. Und es geht genau um das, um die Kommunikation. Kommunikation. Es gibt ein altes Sprichwort, das heißt, beim Reden kommen die Leute zusammen. Und genau hier bin ich auch, wir machen einen Podcast, wo man sagt, in der Stimme, das sind Gefühle, das sind Emotionen. Da kann man natürlich auch eine Grundstimmung raushören. Und wer erfolgreich kommunizieren will, der muss sich natürlich auch auf den Gegenüber einstellen können und dessen Sicht der Dinge begreifen. Das hört sich einfach an, ist es aber gar nicht, weil die Menschen, die senden Signale. Und ein aufmerksamer Gesprächspartner kann diese Signale, die ihm Infos liefern, kann er die erkennen, kann er die umsetzen und kann er auf die Situation optimal reagieren.
36 Kniffe schlagen Sie vor den Lesern oder 36 Kniffe, mit denen man zu einer besseren Kommunikation, welche dieser Tugenden oder welcher dieser Kniffe ist, meinen Sie, ist der wichtigste? Oder kann man das so gar nicht sagen?
Also den wichtigsten, denke ich, den gibt es nicht. Was für mich spannend ist, dass eigentlich das gesprochene Wort hat gar nicht eine so große Bedeutung, weil wir müssen das immer ansehen in der Verbindung zur Körpersprache und zur Stimmfarbe. Also wenn Sie zum Beispiel sich einen bestimmten Satz zurechtlegen und den dann in verschiedenen emotionalen Gegebenheiten sprechen, wie kommt er an? Wie wird er transportiert? Was kommt beim anderen an? Und wenn Sie mit jemandem sprechen, versuchen Sie wirklich mal, ihm nicht zuzuhören. Klar sollte man zuhören, aber achten Sie mal rein auf seine Körpersprache, auf die Stimme, wie er es sagt. Und darauf praktisch können Sie viel, viel mehr Wert legen, wie er es wirklich meint. Und das sollten wir viel mehr tun. Und deswegen finde ich auch einen Podcast so spannend, weil man so viele Dinge raushört.
Also Sie meinen, wir müssen wieder mehr ins Beobachten kommen oder mehr Wahrnehmung für fürs Gegenüber.
Auf alle Fälle. Wir sind jetzt ausgesetzt, diese eine Reizüberflutung. Egal, was wir tun, wenn Sie abends nach Hause kommen, was wissen Sie denn noch von Ihrer Autofahrt zum Arbeitsplatz oder vom letzten Einkauf? Das sind da wirklich nur ganz, ganz wenige Dinge. Entweder weil sie besonders schön waren oder besonders negativ. Das heißt, eine brenzlige Situation im Verkehr zum Beispiel oder am Arbeitsplatz hat es irgendwie kurz mehr geknallt, weil irgendwo eine Unstimmigkeit war. Das können Sie nicht merken. Aber wenn Sie jetzt mit dem Auto über die Straße fahren, wissen Sie noch, welche Verkehrszeichen am Wegesrand standen oder welches Angebot der Bäcker wirklich in seiner Ladentheke hatte? Ich glaube, das wissen wir alle nicht, weil wir sind so überfüllt mit Reizen. Und da komme ich kurz an eine kleine Geschichte zurück. Früher der Neandertaler, der saß vor seiner Höhle mit seinem Schwert und draußen fuhr ein Schiff vorbei. Und der wusste aber auch ganz genau, ob ich heute Ostwind habe oder ob ich Westwind habe. Und wenn ein Mammut vorbeikommt, das hat er vielleicht noch erlegt. Aber was haben wir? Wir haben ja eine Reizüberflutung. Ist die so extrem? Ich habe eine Studie gelesen, dass der Neandertaler, glaube ich, der hatte in einem Jahr so viele Reize, als wie wir innerhalb von 2 Wochen.
Okay, ja, das ist ein
Genau.
Unterschied.
Genau. Und das müssen wir jetzt erstmal verarbeiten.
Und
Und
das
es.
Gehirn ist wahrscheinlich nicht so viel anders seit
Richtig,
damals.
genau.
Genau. Kommunikative Kompetenz, das ist ja für Landwirte gerade zur Zeit besonders wichtig, im Hinblick auf die vielen Diskussionen, die geführt werden in der Gesellschaft, um die Art der Landwirtschaft, die Gesellschaft haben will oder die möglich ist hierzulande.
Also wichtig ist zuerst mal zuzuhören, danach natürlich auch zu wissen, meint es der andere wirklich so oder bin ich im Moment nur ein Ventil für den anderen? Und natürlich meint er es wirklich, greift er wirklich mich an oder ist es für den anderen nur ich nenne es mal, ein Rundumschlag über die Landwirtschaft, weil er irgendwas gelesen hat oder im Fernsehen gesehen hat, was vielleicht der Landwirtschaft angekreidet werden könnte.
Und in dem Moment kann ich mich wahrscheinlich dann auch schon besser distanzieren davon
Genau, und
vielleicht.
dann kann das mir einzuschätzen. Dann Punkt 2, was wir Landwirte viel, viel mehr tun müssen, das ist, Wir brauchen viel mehr Pressearbeit und wir müssen viel mehr Werbung und Marketing machen für uns und für unsere Produkte. Und wir müssen Punkt 3 viel mehr den Verbraucher, ich nenne es, an der Hand nehmen und ihm sagen, was wir tun. Also wenn Sie mit dem Traktor über die Felder fahren und ein Spaziergänger vorbeikommt und zeigt Interesse, nehmen Sie sich die Zeit, dass Sie wirklich mit dem aufs Feld gehen und ihm erklären, warum Sie gerade die Zwischenfrucht ansäen, was der Regenwurm davon hat und dass Ihre Bodenfruchtbarkeit hier erhöht wird. Also sagen Sie wirklich, was Sie tun, warum Sie es tun oder warum Sie was auch nicht tun. Ich denke, es ist so wichtig, wirklich mit dem Verbraucher zu sprechen. Und was ich auch gerne tue, bei meinen Feldern zum Beispiel, ich habe einige Blühflächen. Und in den Blühflächen ist es praktisch so, dass ich Schilder hinstelle. Weil für den Verbraucher ist es einfach nur, ja, das schaut schön aus und da blühen vielleicht irgendwelche Blumen. Aber was ist es? Ich gebe der Natur was zurück. Mit meiner Bewirtschaftung gebe ich der Natur was zurück. Warum? Ich nehme von der Natur was, weil ich natürlich mit dem Auto mich bewege, weil natürlich auch mit unserem Lebensstandard. Aber ich gebe hier was zurück. Das heißt, ich setze mich ein zum Beispiel, dass Kiebitze brüten können auf meinen Flächen. Ich habe in meinen Getreidefeldern habe ich Lerchenfenster angelegt, bei den Blühflächen praktisch. Die kommt ein Schild dran, wo gezeigt wird, das ist ein Lebensraum für die Tiere. Also nicht nur Lebensraum, sondern auch Deckung und Nahrung und Unterschlupf. Und wenn ich jetzt auch meine Kulturarten wie Leinsamen und Leindotter ansehe, dann merken die wirklich, hier wird Lebensmittel produziert. Und das ist wichtig, dass wir praktisch dem Verbraucher ganz klar sagen, hör zu, wir produzieren Lebensmittel und wir machen es so gut wie möglich und wir tun alles, damit wir wirklich die besten Lebensmittel in die Märkte bringen.
Okay, ja, sehr spannend. Könnten Sie uns noch einen Kniff aus Ihrem Buch raussuchen und uns das nochmal näher erklären? Oder vielleicht eine Sache, die Sie gerne den Landwirten mitgeben wollen?
Ein Kniff aus meinem Buch. Also, was für mich ganz, ganz spannend ist, es gibt ein Hormon, das heißt Oxytocin. Genau, das gibt es
Ich
bei
glaube,
den
das
Menschen.
kennen die meisten Landwirte.
Genau, das kennen die meisten Landwirte, das kennen sie in der Regel von der Tierhaltung. Das gibt es auch, aber bei uns Menschen, wir haben sie genauso. Und das nennt man auch Kuschelhormon oder Bindungshormon. Und das ist so ein Kniff, nämlich wo sie jemanden gegenüber für sich gewinnen können, und zwar das Thema Nähe. Kleines Beispiel aus meinem Buch. Wenn Sie wissen, Sie gehen vielleicht mal zu Ihrem Lieblingsitaliener um die Ecke oder ins Dorf oder in die Stadt. Was passiert? Beim ersten Mal begrüßt Sie den Italiener mit Buonasera. Beim zweiten Mal schüttelt er schon Ihre Hand und fasst Sie am Oberarm an. Beim dritten Mal werden Sie schon fast umarmt. Und beim vierten Mal praktisch, die Frau heißt schon Ciao Bella. Und also wirklich, er lebt das so. Und was passiert? Wir fühlen uns doch wohl. Wir haben das Gefühl, dass wir schon fast bei dem Italiener zur Familie gehören. Und das Ganze praktisch, was passiert? Diese Nähe, die wir spüren, wir schütten das Hormon Oxytocin aus. Vorhin erklärt, Bindungshormon, Kuschelhormon, wir fühlen uns wohl. Das Ganze ist auch, wenn Sie jetzt im Sommer in den Biergarten gehen und da kommt dann die Servicekraft und bringt Ihnen praktisch dann ihre leckere Brotzeit auf den Tisch oder Ihr Bier, ganz egal, und fasst Sie vielleicht ganz kurz mit der Hand am Unterarm an. Was passiert? Sie fühlen sich wohl und jetzt kommt der Kniff. Dadurch sagt Ihr Unterbewusstsein, Sympathie und sie geben mehr Trinkgeld dieser Servicekraft. Und das Ganze praktisch können wir auch in der Kommunikation mit dem Gegenüber, wenn Corona jetzt wieder vorbei sein sollte. Das heißt, suchen Sie die Nähe zu den Menschen, das tut uns gut, da fühlen wir uns wohl und da geben wir auch viel, viel mehr Preis, als wenn wir hier eine große Distanz haben. Also wirklich durch die Nähe geben wir viel mehr Preis, wir erfahren viel mehr von dem anderen, wir bekommen auch viel mehr Informationen vom Gegenüber. dass wir praktisch dann erfolgreich einsetzen können.
Spannend. Helle, wenn man jetzt so zurückblickt auf Ihren Werdegang bis heute, dann ist er ja sehr, ich sag mal, breit. Also Sie waren erst Landwirt, dann waren Sie Mentalist. Jetzt hat sich daraus diese Tätigkeit als Vortragsredner und auch Autor entwickelt. Und auch ein unheimliches Fachwissen haben Sie sich ja angeeignet zum Thema Kommunikation, zum Thema zwischenmenschlichen Beziehungen und zum Thema Führung und Unternehmenskultur. Wenn Sie so zurückblicken, finden Sie das völlig, völlig irrsinnig, dass Sie jetzt da gelandet sind, wo Sie sind?
Vorausgesehen habe ich sie nicht.
Ja.
Aber sie hat das richtige Wort genannt. Ich spüre, dass es zu mir passt. Dass es zu mir passt. Ich glaube, man kann die Entwicklungen nicht planen. Aber die sind einfach gekommen und ich habe sie angenommen. Ich habe sie mit Freude angenommen. Ich habe mich getraut und deswegen hat es auch funktioniert. Und dass die Entwicklung zu mir passt und dass ich das mache jetzt, was zu mir passt. Das kann ich unterschreiben und es fühlt sich einfach gut an.
Sind Sie denn ein Typ, dem schnell langweilig wird, wenn ich das so fragen darf?
Ha,
Die denn.
ha, ha, Entschuldigung, meine Frau sagt immer am Sonntagnachmittag, wenn wir mal nichts tun, ob mir schon langweilig ist. Und deswegen muss ich jetzt schmunzeln. Sicher sind manche Tage dann für mich auch, ich nenne es fast zu kurz. Die könnten auch einen Tick länger sein, weil ich natürlich mich auch gerne beschäftige oder auch viel zu tun habe. Aber ja, also so richtig mal nichts tun ist schwierig.
Okay, alles klar, Helle. Ich sage jetzt Dankeschön. Ich habe ganz viel gelernt in diesem Podcast. Das war richtig interessant und klasse und hat Spaß gemacht. Und genau, ich habe viel darüber gelernt, wie man sich weiterentwickeln kann, wohin man auch als Nebenerwerbslandwirt kommen kann, in welche Gefilde. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür und würde sagen, dass wir hier jetzt an dieser Stelle Schluss machen.
Sehr gerne,
Schlussruf.
Frau Hinks. Ich bedanke mich auch für Ihre Zeit. Es war so fein. Ich glaube, wir könnten jetzt noch wahrscheinlich Stunden weitersprechen. Und vielen lieben Dank für den tollen Podcast. Und ich freue mich und Ihnen draußen alles, alles Gute. Und denken Sie dann auch in der Landwirtschaft, seien Sie mutig, seien Sie experimentierfreudig und machen Sie auch unlogische Dinge.
Das war unsere heutige Podcast-Folge mit dem Entertainer, Kommunikationsexperten und Nebenerwerbslandwirt Jakob Lipp. Wer mehr über das Buch und Jakob Lipps Tätigkeit als Vortragsredner erfahren möchte, findet weitere Infos auf seiner Homepage jakoblipp.com. Im nächsten Podcast geht alles um den Wald. Wir sprechen mit Selina Utz. Sie ist Försterin in Baden-Württemberg und betreut über 1800 Hektar Wald. Wir freuen uns auf Selina und auf meine Kollegin Katharina Meusener, die den nächsten Podcast übernehmen wird.